Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Sonntag, den 14. Dezember, begleiten zu dürfen. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen steht mitten in der nächsten Krise. Lieferketten reißen, Zinsen springen nach oben, der wichtigste Handelspartner schwächelt. Wie bleiben Betriebe dann handlungsfähig? Und zwar nicht nur, um durchzuhalten, sondern um gestärkt daraus hervorzugehen. Das habe ich Anna Kleisner und Peter Feuthofer gefragt. Die Volkswirtin und der Betriebswirt haben nämlich genau darüber eine Studie durchgeführt. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde darüber, was unternehmerische Resilienz wirklich bedeutet, warum viele KMU beim Resilienzindex noch weit unter ihrem Potenzial liegen und welche Rolle Geschäftsmodell, Führung, Mitarbeiterinnen, Weiterbildung und Politik dabei spielen. Und vor allem, wie Unternehmen, Regionen und die Volkswirtschaft insgesamt krisenfester werden können und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, umzudenken. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Der österreichische Gewerbeverein ist zwar politisch unabhängig, aber als Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich auch politisch aktiv. Was kann man aber als Verein eigentlich bewegen und wie viel politischen Einfluss hat der ÖGV? Das frage ich jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Stefan, wie nimmt man als Verein, wie nimmt man als ÖGV Einfluss auf Wirtschaftspolitik?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Einfluss nehmen, weil es ist ja immer eine gewisse beratende Funktion, die man hat. Also und dazu kommt, wir als Verein haben diese Expertise ja schon wieder weniger. Unsere Mitglieder haben diese Expertise viel mehr, weil sie ja tagtäglich mit all den guten und schlechten Seiten unseres Regelwerkes zu tun haben. Wir sind, wie du gesagt hast, parteiunabhängig. Das heißt, wir reden mit jedem und das ist genau der Punkt. Wir reden mit jedem. Wir bringen die Themen vor, die gerade aktuell sind. Wir bringen Themen vor, die wir lange auf uns zukommen sehen. Also kurz, ich habe es in einem anderen kurzen Spot schon gesagt, KI verändert die Art und Weise, wie wir unternehmerisch tätig sind und das wirft auf die Frage auf, wie wird künftig eine Besteuerung laufen können, dass wir sozusagen die Gemeinschaft finanzieren können. Also diese Themen sind wichtig und alles, was unternehmerische Relevanz hat, bringen wir auf, von der Bildung, von der Ausbildung, Finanzierung, Innovation, Bürokratie und so weiter. Und dieses machen wir auf Bundesebene, ebenso wie wir das auf europäischer Ebene machen, wo wir in einem Verein Mitglied sind, der eben genau dasselbe tut.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen Anna Kleisner und Peter Feuthofer heute bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Wir halten es in unserer Podcast-Show so, dass wir den Gästen immer kurz die Möglichkeit geben, sich selber vorzustellen. Und ich würde jetzt Sie bitten, das einfach ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zu tun.
Ja, guten Tag. Kleisner Anna, ich bin Volkswirtin und seit mittlerweile 25 Jahren in der Wirtschaftsforschung tätig, mit einem ganz starken Fokus auf Regionalökonomie, aber auch beispielsweise Sportökonomie und durfte mich eben mit dem Thema Resilienz auf der volkswirtschaftlichen und regionalen Ebene schon auseinandersetzen.
Peter Feuthofer, grüß Gott. Ich bin Betriebswirt. Ich bin seit über 25 Jahren sowohl Wirtschaftsforscher wie auch Unternehmensberater. Das heißt, ich habe das Vergnügen, Dinge sowohl von der überbetrieblichen wie auch von der einzelbetrieblichen Sicht zu analysieren, zu kennen und umzusetzen. Der Schwerpunkt im Bereich der Wirtschaftsforschung liegt auf KMU einerseits und inhaltlich insbesondere alle Themen, die Entrepreneurship betreffen, beziehungsweise Branchenanalysen.
Wir sprechen ja in dieser Podcast-Serie über das Thema Resilienz im Unternehmertum. Und Sie beide waren ja Studienautor einer solchen Studie, die sich genau damit auseinandergesetzt hat. Bevor wir da jetzt wirklich hineingehen, würde mich einmal interessieren, gibt es da eigentlich so eine Art Definition, was unternehmerische Resilienz überhaupt ist, aus der Forschung heraus, dass man sagt, so definieren wir das in der Lehre und das bedeutet unternehmerische Resilienz?
Das Thema Resilienz per se ist nicht neu. Das Thema Resilienz kommt insbesondere in anderen Bereichen sehr häufig vor. Wir haben damals im Jahr 2020, 2021 im Lichte der Covid-Pandemie erstmals eine Studie zu diesem Thema gemacht. In der Zwischenzeit sieht man, dass verschiedene Autorinnen und Autoren dieses Thema aufgegriffen haben, nicht nur national, sondern international. Es geht insbesondere darum, auf unternehmerischer Ebene die Aspekte Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Es geht darum, wie kann man im Vorfeld von Krisen das Unternehmen gut aufstellen, dass Krisen gut gemeistert werden und dass man quasi nach einer Krise sehr schnell wieder zu der ökonomischen Stärke kommt, die das oder die Unternehmen im Vorfeld bereits hatten.
Das heißt aber schon, auch wenn ich das dann richtig interpretiere, das geht nicht nur ums Durchhalten in einer Krise, sondern auch darum, dann aus dieser Krise vielleicht sogar zu lernen und sich besser aufzustellen für die Zukunft.
Ja, das wäre die Intention, quasi, dass man auch für die Zukunft besser gerüstet ist, dass man lernt. In der Vergangenheit gab es ja wenige Unternehmen, die diesbezüglich ein Erfahrungswissen hatten, dass man das quasi in die unternehmerische Strategie mit einfließen lässt, um besser auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren und rascher reagieren und agieren zu können.
Frau Kleisner, Sie sind ja quasi der Volkswirt jetzt oder die Volkswirtin in dem Fall in diesem Duo. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt gesamtheitlich betrachte? Gibt es da Unterschiede, weil Sie ja gesagt haben, Sie beschäftigen sich auch mit regionalen Themen in dem Bereich. Gibt es da Regionen, die resilienter sind als wie andere? Hängt das zusammen zum Beispiel, dass es irgendwo eine Clusterbildung an Unternehmen gibt und die kommen dann gemeinsam leichter durch eine Krise? Oder macht es das vielleicht umgekehrt anfälliger, weil die Konzentration in einer Branche so hoch ist? Wie kann man das betrachten?
Ja, auf der volkswirtschaftlichen Ebene haben wir eben auch zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das eine, wirklich auf so Schocksituationen reagieren zu können. Wir müssen aber auch gleichzeitig den gesamten Wandel irgendwie schaffen. Ja, auch das ist für die Regionen ja noch viel langwieriger als für den einzelnen Betrieb. Wir haben einen technologischen Wandel, wir haben einen Wandel in den Wettbewerbsbedingungen, in den internationalen Verflechtungen. Ja, auch das muss man schaffen. Und wir sehen, dass zum gewissen Grad natürlich die Ausgangssituation einer Region viel dazu beiträgt. Die strukturellen Voraussetzungen, die man hat, ja, haben ganz lange Zeit eigentlich determiniert, wie man sich wahrscheinlich entwickeln wird können. Wir sehen aber auch, dass es Regionen gibt, die eigentlich in der gleichen Ausgangssituation starten, mit den gleichen Möglichkeiten beginnen und sich eine besser als die andere entwickelt. Dementsprechend auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist der Fokus jetzt dann weniger mehr auf den Strukturen als vielmehr auf den politischen Rahmenbedingungen und auf den wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen, die man setzen kann und die Maßnahmen, die man dann eben setzt, wenn man draufkommt, dass das einen viel größeren Einfluss dann die gesamte Region einfach noch ausmacht. Und so wie Sie sagen, Clusterbildungen, Wertschöpfungsnetzwerke, Wertschöpfungsketten sind meist, muss man sagen, wesentlich resilienter. Diese Regionen, wenn sie heterogen aufgestellt sind, Ja, wir kennen ja genau das Gegenteil. Aber wenn man ganz stark sich spezialisiert und nur mal einen Fokus auf einen kleinen Bereich hat, dann darf es diese Branche natürlich nicht treffen. Sonst trifft es die gesamte Region. Ja, beispielsweise Murmürzfurche kennen wir mal vor einigen Jahrzehnten. Also da hat man ein großes Thema. Das heißt, man muss auch in diesen Clusterstrukturen branchenübergreifend denken. Ja, und jetzt geht der Trend überhaupt dazu hin, dass man versucht, es so modular aufzustellen, dass man von quasi einer Wertschöpfungskette in eine andere Wertschöpfungskette switchen kann. Ja, das heißt, man darf die Branchen vielleicht gar nicht mehr so verstehen, wie wir es klassisch aus unserer Statistik kennen. Also die Metallindustrie, die chemische Industrie, die Papierindustrie und so weiter, sondern dass man branchenübergreifender denkt im Thema Bioökonomie beispielsweise. Da hätte man die gesamte Wertschöpfungskette Agrar, ja, und Holz, ja, viele Branchen, die da betroffen sind, die können dazwischen aber austauschen. Ja, das heißt, wenn es dem einen Teil vielleicht etwas schlechter geht, tragt es der andere Teil dann noch mit. Oder beispielsweise das Thema Leichtbau, ja, trifft auch fast jede Industrie in einem gewissen Grad, ist aber ganz anders aufgestellt, obwohl es den Begriff in der Statistik gar nicht gibt. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich denken, ein bisschen anders zu denken als in den ganz ursprünglichen statistischen Strukturen und Industrien.
Wird das dann auch von oben herab, sage ich jetzt, von der Politik so gesehen oder so übernommen? Oder wir haben ja auch in Österreich, habe ich oft das Gefühl, ein bisschen dieses Problem mit dem Föderalismus, das heißt sehr strenges Bundesländerdenken. Jetzt weiß man aber, die Bundesländergrenze, die ist zwar am Atlas sichtbar, ja, aber in der Realität und vor allem im wirtschaftlichen Austausch steht das ja nicht. Und darüber hinaus gibt es dann noch die gesamte EU und der globale Lieferketten, mit denen die Unternehmen ja auch zu tun haben. Das heißt, dieses reine regionale, lokale oder zumindest auf Bundesländerebene Betroffene, das ist in der Wirtschaft ja nicht real. Wie bildet man denn das ab?
Das ist im Moment sicher eines der größten Probleme. Es war sinnvoll, nach thematisch zusammenhängenden Regionen, ja, zu denken. Also die, wo sich etwas tut. Das kann eine Region innerhalb eines Bundeslands sein, das kann aber auch bundesländerübergreifend sein oder sogar über die nationalen Grenzen hinweg. Das wäre für uns die sinnvollste Variante. Da scheitern wir im Moment aber wirklich an der Datenlage, weil die Daten eben genau nach politischen Grenzen erhoben werden. Es ist wahrscheinlich auch anders schwierig, ja. Und wir sehen es in einzelnen Clustern und Netzwerken. Dort werden ja separate Daten erhoben von den Mitgliedsbetrieben beispielsweise. Die werden dann auch teilweise separat ausgewertet. Ein extrem großer Mehrwert, ja, sich das so anzusehen, weil aufs Bundesland, ja, verschwimmen die Effekte dann natürlich, ja, so dass man gar nicht genau sagen kann, wo ist der Unterschied? Das heißt, wir verlieren im Moment sehr viel Learnings und Best Practices dadurch, dass es die Datenlage einfach nicht hergibt.
Okay, das heißt zum Beispiel, wenn ich die Daten dann vergleiche also auf das ganze Bundesland aufdrösel, dann verwässert das die Daten, weil es eben in der Murmürzfuche anders ausschaut, als wie im Grazer Becken oder in der Südsteiermark.
Genau, also
Okay.
wir wären noch deutlich besser dran, als wenn wir Bezirke vergleichen können, aber auch die Bezirksdaten sind eher bescheidener Natur schon, wenn man es jetzt vergleicht mit nationalen oder regionalen Daten. Aber grundsätzlich wäre das die geschickteste Variante, dass wir kleinräumiger uns die Dinge anschauen können, was dort wirklich passiert.
Wenn ich jetzt wieder von dieser großen Perspektive, Vogelperspektive, wieder ein bisschen runtergehe und direkt in die Unternehmen hineinschaue, Herr Feuthofer, was macht denn ein Unternehmen eigentlich widerstandsfähig? Jetzt ist mir schon klar, das Geschäftsmodell als solches sollte halt tragfähig sein, wahrscheinlich. Wenn ich heute Kutschen baue, dann habe ich ein Nischenprodukt, dann werde ich wahrscheinlich nicht riesige Milliardenumsätze machen können. Aber was brauchst unternehmensseitig, dass sie wirklich sagen kann, okay, ich bin eigentlich insgesamt krisenfit und so resilient, dass mir auch etwas Unvorhergesehenes kurzfristig nicht aus der Bahn wirft.
Es bedarf dazu verschiedener Aspekte. Das eine ist natürlich ein zukunftsorientiertes, zukunftsfittes, ertragreiches Geschäftsmodell. Auch dieses Thema ist nicht flächendeckend bei allen Unternehmen vorhanden. Es bedarf natürlich einer gewissen finanziellen Stabilität, Stichwort Eigenkapitalquote. Hier spiegeln sich ja nicht zuletzt die Erfolge aus der Vergangenheit wieder, aber auch eine Liquidität. Aber natürlich bedarf es auch entsprechender Skills, sowohl vom Unternehmer, der Unternehmerin, wie auch dem Team, den Humanressourcen. Resiliente Unternehmen beispielsweise zeichnen sich dadurch aus, dass ein partizipativer Führungsstil quasi herrscht, dass auf der anderen Seite nicht erst in der Krise, sondern laufend Aus- und Weiterbildung betrieben wird. Idealtypisch sollte Aus- und Weiterbildung den Unternehmer, die Unternehmerin mit einschließen und nicht ausschließen. Also nicht, dass nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf quasi Schulungen, Seminare gehen. Natürlich geht es dann auch um die Frage der Organisation und der Zukunftsorientierung. Und bei der Zukunftsorientierung geht es nicht zuletzt natürlich gerade jetzt auch um Aspekte der Digitalisierung. Wir haben ja aus den letzten Krisen auch gelernt und gesehen, dass viele Unternehmen, allerdings auch andere Organisationen, Stichwort Schulen, sich dann doch sehr schnell umgestellt haben, Stichwort Homeoffice, Homeschooling, Home-Teaching etc. Sie sehen, es ist eine quasi ein breites Feld. Es gibt unterschiedliche Dimensionen. Sich hier vorzubereiten, bedarf natürlich entsprechender Ressourcen. Und in vielen, insbesondere Kleinstunternehmen, aber auch Klein- und Mittelunternehmen, ist das Tagesgeschäft quasi das Wichtigste und steht vor diesen eher auch strategischen Komponenten.
Aber das heißt, Sie würden schon auch Kleinunternehmern raten, sich über diese Dinge ganzheitlich Gedanken zu machen und in den Weihnachtsferien oder so sich mal eine Strategie zu überlegen, wie man das machen kann, weil es auch für Kleinstunternehmer ein Thema ist, sich so aufzustellen.
Unbedingt. Das sollte unbedingt gemacht werden. Jetzt kann man treffend darüber diskutieren, ob es ein zeitkritisches Thema ist oder nicht. Wir wissen, die nächste Krise kommt bestimmt. Wir wissen nicht genau wann, in welcher Dimension, in welcher Region, aber die nächste Krise kommt bestimmt. Ein resilientes Unternehmen bedeutet auch, dass ein Unternehmen, das so aufgestellt ist, einen höheren Unternehmenswert hat. Anders formuliert, wenn jemand beabsichtigt, das Unternehmen entweder im oder außerhalb des Familienkreises zu übergeben oder zu verkaufen, wird durch ein derartiges Setting jedenfalls der Unternehmenswert höher sein, gegebenenfalls der Kaufpreis des Unternehmens höher sein, den der Verkäufer, also die Unternehmerin, der Unternehmer lukrieren kann, als ein Unternehmen, das nicht derart aufgestellt ist. Im Rahmen, wenn man es jetzt extern sieht, also einer im Bereich quasi M&A, also Unternehmensverkauf, im Rahmen der Due Diligence werden viele dieser Aspekte typischerweise auch angesprochen.
Mhm. Interessant, ja. Die Studie, die Sie da gemacht haben, ich glaube, das war ja im Auftrag des Wirtschaftsministeriums damals, die da durchgeführt worden ist, habe ich etwas festgestellt oder habe ich etwas erfahren, das ich vorher nicht wusste, nämlich, dass es so einen Art Resilienzindex gibt, der auf einer Skala so von 0 bis 100 ausgerollt wird. Und im Schnitt erreichen KMUs einen Wert von 46 auf der Skala. Das dunkelt mich jetzt wenig, ja. Gibt es da jetzt irgendetwas, wo man sagt, okay, ab am Wert, weiß es nicht, 60, 70, 80, was muss man da ungefähr erreichen, um eigentlich als resilient zu gelten und sagen zu können, wa, nächste Krise kann mir eigentlich nichts anhaben?
Schauen Sie, wir haben damals in der Studie erstmalig so einen explorativen Resilienzindex aufgestellt. Von den Dimensionen, die wir abgedeckt haben, es wurden ja damals umfangreiche Primärerhebungen durchgeführt, wäre der Idealzustand ein an diesen Dimensionen gemessenes Unternehmen, könnte einen quasi Index von 100 erreichen. Das wäre der Idealzustand. Wir alle wissen,
also da war ja alles top.
Ja, wir alle wissen, was ist schon ideal im Leben. Also da sind wir doch auch etwas entfernt. All diese Unternehmen, die wir hier befragt hatten und in diese Auswertung einbezogen haben, haben zum damaligen Zeitpunkt bestanden. Schockierend ist schon, dass auch damals lebende Unternehmen mit dem Wert von irgendwas 40 begonnen haben. Also, Entschuldigung, 40 war, Sie haben es richtig gesagt, 44, 46 war der Durchschnitt, mit 17 begonnen haben. Das heißt, es sind auch Unternehmen, wo überhaupt kein Fokus darauf gelegt wurde. Wenn man jetzt so einen Index anschaut, muss man sagen, eigentlich sollte es nördlich, der Wert nördlich von 50, idealerweise deutlich höher von über 65 etc. liegen. Es zeigt insgesamt diese Auswertung, dass noch erhebliches Potenzial besteht, dass viel Luft nach oben ist und dass das in der Vergangenheit nicht im Fokus lag. Das darf auch jetzt nicht verblüffen, weil wir haben doch unabhängig der jeweiligen konjunkturellen Situation eine Phase bis zum Jahr 2020 hinter uns, die eigentlich von einer sehr stabilen Entwicklung getragen war, von einer Entwicklung, dass die Zinsen äußerst gering war. Denken Sie daran, dass zwischen 2009 in etwa bis 2022 das internationale Zinsniveau nahezu null war. So eine Phase hat es ja vorher nicht gegeben. Und damit waren alle in einer Situation, ich möchte es fast nennen, einer trügerischen Sicherheit, dass alles sehr stabil ist. Wir sehen jetzt, dass die Volatilität in vielen Indikatoren, in vielen Dimensionen viel, viel größer wurde als in dieser Phase. Unabhängig davon sollte natürlich das Ganze ein Prozess sein, dass man diese Fitness, diese Resilienz für die Zukunft entsprechend aufbaut.
Frau Kleißner, da würde mich jetzt also ein bisschen wieder interessieren, dann eher der volkswirtschaftliche Blick darauf, wenn ich das jetzt auf Branchen spezifisch betrachte beziehungsweise unterscheide zwischen größeren und kleineren Unternehmen. Wie teilt sich das auf? Gibt es Branchen, die besonders gefährdet sind? Kann man eher sagen, je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger wird es, Resilienz aufzubauen? Oder betrifft das quer über alle Branchen und alle Größen, alle Unternehmen?
Auch da muss man sagen, man kann es nicht allein an der Größe festmachen. Ja, da gibt es schon mehrere Indikatoren, die dann dafür oder dagegen sprechen, dass man Krisen gut überstehen kann oder anpassungsfähig ist. Grundsätzlich ist es so, je kleiner eine Region, je kleiner eine Branche, desto anfälliger gegenüber einzelnen Krisen. Ja, eben nur gegenüber einzelnen Krisen, ja, weil es gibt ja unterschiedlichste Krisen, die dann oft auch nur einzelne Branchen treffen. Man könnte auch nicht davon getroffen sein. Gleichzeitig können oft die kleinteilig strukturierten sich sehr schnell anpassen. Ja, die sind in den Abstimmungsprozessen dann dafür oft wieder flotter. Da muss natürlich eine gewisse Offenheit gegenüber Veränderung dann schon zu sehen sein. Ja, das heißt, in sehr traditionell geprägten Branchen, in älteren Branchen ist es oft schwierig, ja, weil man auch diese Lock-in-Effekte hat. Ja, es war immer so, es ist im Moment so. Das heißt, es wird da immer so bleiben, damit wird man nicht leicht weiterkommen, aber da kämpft man halt oft gegen Windmühlen dann ein bisschen, diese alten Strukturen zu überwinden. Gleichzeitig sagt man, Branchen, die sehr exportlastig sind, ja, sind üblicherweise besser aufgestellt. Ja, die sind nicht auf so einen kleinen Markt beschränkt. Ja, solange man nicht nur einen Handelspartner hat, von dem man abhängig ist, ist das ganz wunderbar. Wir haben es aber während der Covid-Zeit gesehen. Es gibt auch Krisen, die man die Lieferverbindungen untereinander dann kappen. Dann ist es genau für die Branchen wieder schwierig. Ja, die Kunst ist herauszufinden, für welche Art von Krisen oder Anpassungsmechanismen ist man gut aufgestellt und wo muss man noch was tun? Ja, also es gibt leider nicht das Universalrezept. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, je flexibler eine Branche ist, je leichter sie auch in den Lieferverflechtungen switchen kann. Ja, das heißt, mehrere Branchen als Abnehmer zu haben beispielsweise, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man resilienter ist. Wenn man nur einen Hauptabnehmer hat, ist es schwierig. Ja, aber wenn es den trifft, ja, dann kommt das gleich hinten nach. Also wir erleben es im Moment ja auch, die Industrie tut sich schwer, ja, hängt aber ganz stark damit zusammen, dass wir einen starken Handelspartner haben, Deutschland. Und solange es dort dann niederliegt, sind wir mitgezogen. Ja, wir sind die in der Wertschöpfungskette hinten nach. Ja, da kommt man dann allein schwer weg. Ja.
Das ist jetzt super, dass Sie das ansprechen, weil das wollte ich nämlich genau diese Frage eigentlich so stellen. Jetzt, wenn ich Österreich als Gesamtes betrachte, mit dieser doch sehr starken Kupplung eben an unseren großen Nachbar, wäre da nicht die Politik auch gefordert, dann neue Partnerschaften zu machen? Also ich denke jetzt vor allem, was weiß ich, wie viel streitet man herum, um Freihandelsabkommen zu machen? Ja? Und jetzt rede ich gar nicht von dem ganzen Protektionismus, der zurzeit in den USA zum Beispiel passiert, der aus meiner persönlichen Sicht eh der totale Wahnsinn ist. Aber ich glaube, wir verhandeln seit 20 Jahren jetzt mit den Mercosur-Staaten, dass wir da mal irgendwas zusammenbringen. Jetzt steht es kurz vorm Abschluss. Wie bringt man die Politik dazu, da auch schneller zu handeln? Weil das wäre ja genau das. Und liegt das daran, dass es dann wieder so starke Lobbying-Geschichten gibt, weil dann vielleicht wieder die Agrarindustrie sehr dagegen wehrt, gegen solche Sachen? Wo kommt das her?
Ist genau das, ja. Man darf eben keine Angst vor Veränderung haben. Ja. Und sie zu öffnen gegenüber anderen Staaten, ja, merkt man, dass sofort ein gewisser Vorbehalt da ist. Es könnte einem etwas weggenommen werden. Ist die Angst größer, als dass man etwas gewinnt? Ja, das heißt, da braucht es auf jeden Fall ein Umdenken. Also wir sind ja sehr, also nicht besonders risikoaffin, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir sind schon sehr, sehr vorsichtig in allem, was wir tun. Alles hat Vorteile und Nachteile, aber gerade diese starken Lobbys im Hintergrund, ja, helfen dann in dem Moment oft nicht, das zu tun, was vielleicht am geschicktesten wäre, nämlich die gesamte Kraft zu bündeln und zu sagen, das packt man gut und die Chance nutzt man. Ja, Mercosur-Abkommen ist genau sowas. Ja, auch für uns bietet das ganz viele Möglichkeiten. Ja, nur wir müssen die Möglichkeiten halt auch sehen und nicht nur überlegen, wo birgt es vielleicht auch Gefahren. Ja, und das ist sicher ein Unterschied, der bei uns vielleicht zu anderen Ländern ist. Und nicht umsonst, wie gesagt, wird in diesen Resilienzindizes eben auch eine gute politische Führung, eine Effizienz der Führung, eine Anpassungsfähigkeit auch als einzelne Kennzahlen hinterlegt. Ja, weil es eben die Rahmenbedingungen sind, die es ermöglichen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ja, und wir müssen ganz sicher, es ist bequem, sich auf einen Handelspartner verlassen zu können, wenn der zieht. Ja, wir sehen aber, wir müssen eigentlich weiterdenken und wir müssen ja noch viel globaler denken, als wir das im Moment tun.
Bei mir rennen sie offene Ohren ein. Aber wirklich jetzt, Sie haben ja diese Studie auch im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft durchgeführt. Ja. Wenn Sie das jetzt mit einem gewissen Abstand betrachten, ich glaube, die Studie hat 2021 stattgefunden.
Ja.
Das sind jetzt doch 4 Jahre. Hat sich da was getan? Positiv hoffentlich?
Also wenn ich auf den unternehmerischen Aspekt, eingehen darf, meine Kollegin wird dann auf die andere Dimension eingehen. Ich denke, ja, es hat sich schon was getan, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass ja quasi jetzt sich mehrere Krisen aneinander gereiht haben. Und unabhängig von der steigenden Anzahl der Insolvenzen, muss man sagen, viele Unternehmen bestehen weiterhin. Viele Unternehmen haben schon auch gelernt, mit diesem sehr herausfordernden Umfeld umzugehen. Aber nach wie vor ist Luft nach oben. Es ist sicherlich in der Zwischenzeit vielen Unternehmen bewusst geworden, dass diese stabile Entwicklung, die es im Zeitraum davor, vor 2020 gegeben hat, nicht mehr so gegeben ist und dass ein anderer Zugang erforderlich ist, genau in den Dimensionen, die vorher angesprochen wurden. Die Herausforderung insbesondere ist natürlich, dass man dafür die Ressourcen in den unterschiedlichen Dimensionen hat, insbesondere in den kleinbetrieblichen Einheiten, und dass quasi gerade jetzt auch die Bedeutung auch für die Zukunft erkannt wird. Aber hier wird nicht zuletzt auch dieser Podcast hoffentlich einen Schritt dazu, ein Puzzlestein dazu sein, die Sensibilität weiter zu erhöhen.
Wie gesagt, wir hatten jetzt einige Krisen hintereinander, die uns auf unterschiedlichen Ebenen getroffen haben. Ich glaube, wir haben uns als Volkswirtschaft sehr, sehr viel geleistet. Also mit koste es, was es wolle, wissen wir jetzt, wie das dann hinten nachher ausschaut. Ich glaube aber, dass es im Moment auch eine Chance ist, dass wir uns wieder auf das als Staat, ja, darauf besinnen können, was wir wirklich tun müssen. Ja, es hat sich kurz dazwischen, also kurz nach Covid, gefühlsmäßig zu seiner Unart entwickelt, ja, für jedes nicht wunderbar am Markt bestehen, sofort den Staat verantwortlich zu machen oder in die Pflicht zu nehmen. Ja, man muss immer nur sagen, der Staat sollte nur dann eingreifen, also wenn es quasi in Richtung Marktversagen geht oder wenn es darum geht, irgendwie etwas elementar Wichtiges dann zu erhalten. Da sind wir abgerutscht, ja, in eine Kleinteiligkeit, die uns jetzt zum Verhängnis wird. Also es ist kaum Budget da. Aber ich glaube, wir können das wirklich als Chance nutzen, uns wieder neu aufzustellen. Ja, ich glaube, das wird auf die Betriebe durchschlagen. Ja, wie gesagt, Förderungen werden, muss man sagen, endlich überdacht, werden auf Effizienz und Effektivität hin überprüft. Ja, ich glaube, das sind Dinge, die haben wir davor nicht in der Intensität gemacht. Ja, ich bin absoluter Befürworter, dass das passiert, weil das Geld soll dort eingesetzt werden, wo es am effizientesten ist. Und reine Mitnahmeeffekte zu generieren, hilft ja eigentlich am Ende niemandem etwas. Ja? Und wenn, dann denjenigen, die sich sowieso hätten leisten können. Dementsprechend glaube ich, dass wir einfach eine herausfordernde Zeit jetzt haben, die uns zum gewissen Grad ein bisschen selbst geschaffen haben, die Situation, die wir jetzt eben haben, aber hoffentlich deutlich stärker und einfach effizienter aus dem herauskommen, wo wir jetzt sind. Ja. Dementsprechend, das kommt natürlich dann erst in die Zukunft gerichtet, aber regional und national gehen die Dinge etwas langsamer als, als auf der betriebswirtschaftlichen Ebene.
Ja, gut, das ist natürlich etwas, das wir ja kennen, dass die Betriebe und Unternehmen in der Regel schneller reagieren, als wie die Politik und der Gesetzgeber dahinter, was aber, glaube ich, natürlich auch in der Natur der Sache gibt. Also da möchte ich ja noch nicht einmal jemanden einen Vorwurf machen. Aber ich gebe Ihnen natürlich voll inhaltlich recht, allen beiden. Ich glaube, was schon ein Problem geworden ist in Österreich, oder nicht nur in Österreich, vielleicht sogar in ganz Europa, ist, dass die öffentlichen Ausgaben, auch die öffentlichen Investitionen immer mehr ansteigen und die privaten Investitionen dagegen eher zurückgehen, also privat im Sinne von den unternehmerischen Investitionen. Und eigentlich sollte es eher umgekehrt sein. Das heißt, der Staat sollte eigentlich das tun, was Sie gesagt haben, sich um a leveled playing field kümmern, die Regeln schaffen, auf denen alle gleichwertig gut arbeiten können. Aber das Kapital und die Investitionen und die Innovationen sollten ja eigentlich von privater Seite getrieben sein und nicht vom Staat. Frau Kleißner, Herr Feuthofer, bevor ich zum Ende komme oder bevor wir unser Gespräch beenden, wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, sage ich jetzt mal 10, 15 Jahren und jetzt angepasst an diesen Resilienzindex, wo sehen Sie denn Österreich, Europa in einer Dekade? Sind wir da eher in Richtung 100 oder sacken wir ab von den 46 nach unten?
Nachdem Sie den unternehmerischen Index genommen haben, darf ich kurz starten. Ich bin überzeugt, dass wir nach oben uns entwickeln werden. 100 wird es nicht sein. Es wäre toll, wenn wir in einem Zeitraum von 10 Jahren und wenn wir dann nochmals quasi eine derartige Analyse durchführen, die Messung nochmals durchmachen, dass man von den 46 vielleicht realistisch auf 60 kommt. Das wäre, denke ich, ein großer Erfolg. Ich bin überzeugt davon, dass es quasi in die Richtung gehen wird. Warum? Schlichtweg werden Dimensionen durch diese massiven Veränderungsprozesse immer wichtiger. Stichwort Geschäftsmodell, Digitalisierung, Weiterbildung. Und wer sich nicht verändert, wird dann nicht mehr am Markt sein. Der Druck wird größer werden, Druck ist a priori nicht nur was Positives, aber nicht auch nur was Negatives. Wenn die Notwendigkeit besteht, sich entsprechend anzupassen, werden sich wohl auch mehr anpassen. Und zudem kommt ja auch eine neue Unternehmerinnengeneration nach, die intrinsisch motiviert sind, die zukunftsorientiert sind und die hier auch was bewegen wollen, weil sie ja ihre unternehmerische, ihre berufliche Zukunft drinnen sehen. Also ich bin überzeugt, dass es besser wird. Wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, dass auch die internationalen Handelspartner, die Unternehmen außerhalb unseres Landes sich auch entsprechend weiterentwickeln. Und da sind wir alle gefordert. Aber man sollte nicht nur die Risiken, sondern vor allem auch die Chancen in der Veränderung sehen.
Dann werde ich das Ganze volkswirtschaftlich sozusagen noch einrahmen. Ich denke, so wie jemand, der hoch fliegt, tief fallen kann, ist es umgekehrt so, dass man von dort dann auch wieder viel Luft nach oben hat. Ja, dass wir das können, glaube ich, das haben wir schon mehrmals bewiesen. Ich glaube, jetzt geht es darum, dass man nicht in Wahlzyklen denkend, ja, Maßnahmen setzen, die eben nicht nur ganz kurzfristig populär sind, sondern eben auch mittel- und langfristig halten. Dann werden wir in den nächsten Jahren wohl ausreichend Potenzial haben, dass wir uns dann nicht nur gut erholen, ja, sondern vielleicht sogar ein Level erreichen, was weiter oben ist als das, wenn man sich durchschnittlich einfach nur immer weiter bewegt hätte. Ich glaube, wir haben viel Potenzial. Man sieht auch aus den Branchen heraus, dass sich da im Hintergrund einfach sehr, sehr viel tut, wo man sich gut aufzustellen versucht für die Dinge, die dann kommen können, wenn die Wirtschaft einfach wieder anspringt. Von dem her bin ich da eigentlich sehr optimistischer Dinge, die da auf uns zukommen können.
Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses wirklich informative Gespräch. Es freut mich persönlich, dass es positiver Abschluss war und dass man wirklich auch daran glaubt. Das zeigt auch das, was hier uns Unternehmerinnen und Unternehmer ausmacht, nämlich wir denken ja auch immer positiv in die Zukunft, sonst würden wir alles das nicht machen. Und ich möchte Ihnen und Ihren Familien noch frohe Weihnachten wünschen und natürlich ein sehr erfolgreiches neues Jahr 2026. Und unseren Hörerinnen und Hörern freue ich mich schon auf die Folge, die dann morgen kommt. Danke.
Ihnen herzlichen Dank, auch Ihnen alles Gute.
Danke ebenfalls.
Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett.
Man isst, was man isst, nicht durch den inneren Wert.
Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt.
Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb.
Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Krupp von Bohlen aus dem großen Weltgeschäft. Oyo do ho, c'est la vie, oyo, oyo do ho. Und ich ziehe, oyo, oyo do ho. Meine Kurse winne heut. Kipping, 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 kipping.